Phase 1. Subjektive geistige Beeinträchtigung. An Alzheimer erkranken meist ältere Menschen, obwohl unsere heutige Lebensweise häufig bereits in früher Kindheit zu Defiziten führt, unter denen die Neurogenese im Hippocampus und nicht nur dort eingeschränkt ist. Aufgrund der enormen Kompensationsfähigkeit des Gehirns dauert es jedoch in der Regel einige Jahrzehnte, bevor Symptome auftreten. Dabei sind Burnout-Symptome und klinische Depression erste Warnzeichen, dass sich eine mangelnde Stressresistenz herausgebildet hat und der Hippocampus erkrankt und damit das gesamte Gehirn ernsthaft gefährdet ist. Sehr wahrscheinlich befinden sich die meisten Menschen mittleren Alters heute schon in dieser vorklinischen Erkrankungsphase, selbst wenn sie sich eigentlich noch gesund wähnen. Der Vergleich mit der geistigen Fitness Gleichaltriger hilft uns da nicht wirklich weiter, denn was wir gemeinhin als altersgemäße Entwicklung empfinden, ist eben keine gesunde Alterung. Neueste Analysen belegen nämlich, dass frühere Studien, die den vermeintlich normalen Verlauf unserer geistigen Fitness in Bezug auf das Alter zeigen, einen entscheidenden Fehler aufweisen. Denn manche Studienteilnehmer waren schon zu Beginn der Studie an Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz erkrankt. Nimmt man diese Personen jedoch aus der Beobachtung heraus, zeigt sich, dass eine geistige Leistungseinbuße mit zunehmendem Alter kaum stattfindet, ganz im Sinne der Evolution der Großmuttertheorie. Wir sollten daher für unsere eigene Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit nicht die der Durchschnittsbevölkerung als Maßstab nehmen. Diese gilt zwar definitionsgemäß als normal, baut aber leider im Alter stärker ab, als es bei einer mehr artgerechten Lebensweise der Fall wäre. Natürlich wäre es, wenn wir beim Älterwerden nicht an Gehirnmasse verlieren, sondern sie und damit unsere geistige Fitness weitgehend erhalten würden. So könnten wir ein Leben lang an Erfahrung dazugewinnen, ganz wie es die Natur für uns eigentlich vorgesehen hat. Die meisten an Alzheimer Erkrankten spüren anfangs selbst besser als ihr Umfeld, dass ihnen die Erledigung bestimmter Aufgaben schwerer fällt als früher. Und genau dieses Mehr an aufzubringender Leistung ist es, das sie beunruhigt. Wenn in dieser Phase klinische Gedächtnistests im Vergleich zur Altersnorm noch keine Auffälligkeiten zeigen, sprechen Spezialisten von einer subjektiven kognitiven Beeinträchtigung, abgekürzt SKB. Um das ungute Gefühl der Betroffenen zu objektivieren und dabei vom normalen geistigen Abbau des Älterwerdens abzugrenzen, wurde im November 2012 unter Führung des Alzheimer-Forschers Frank Jessen von der Bonner Universität eine internationale Initiative ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, die SKB für die pharmazeutische Forschung nutzbar zu machen. Hintergrund dafür ist die Hoffnung, nach dem bisherigen Scheitern beim Heilen von Alzheimer doch noch irgendwann ein kuratives Medikament zu finden, mit dem man viel früher als bisher in den Krankheitsprozess eingreifen könnte, idealerweise eben noch bevor die klinischen Leistungstests Auffälligkeiten zeigen. Jessen und seine Fachkollegen entwickelten folgenden Kriterienkatalog für eine ernstzunehmende subjektive kognitive Beeinträchtigung. Erstens, ein Patient verspürt einen zunehmenden und vor allem andauernden Abfall der geistigen Leistungsfähigkeit gegenüber der eigenen bisherigen geistigen Fitness, um eine akute Ursache weitgehend auszuschließen. Zweitens, klinische Tests, die die geistige Leistung messen, sind noch unauffällig, sonst könnte man nicht mehr von subjektiv sprechen. Drittens, die gefühlte Leistungseinbuße betrifft zunächst nur das Gedächtnis, weniger das Denken allgemein. Das macht den Hippocampus als Ort des Geschehens und damit Alzheimer wahrscheinlicher. Dennoch hat Jessens Arbeitsgruppe das Geschehen im englischen Originaltext als Abbau der geistigen Fitness und nicht als Abbau der Erinnerungsfähigkeit bezeichnet, weil laut Experten vielen Menschen die Unterscheidung schwerfällt. Viertens, der Beginn des Auftretens der Symptome liegt weniger als 5 Jahre zurück. Ein früherer Beginn würde einen langsamen Verlauf andeuten und damit Alzheimer weniger wahrscheinlich machen, wenn auch nicht ausschließen. Fünftens. Der Patient hat Angst, an Alzheimer erkrankt zu sein. Es zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer im Frühstadium erkrankt zu sein, dann höher ist und die Angst berechtigt war. Sechstens. Keine anderen offensichtlichen Auslöser für eine geistige Leistungseinbuße liegen vor, wie zum Beispiel eine psychiatrische Erkrankung, die Einnahme eines neuen Medikamentes, Drogenmissbrauch oder eine neurologisch objektivierbare Störung. Obwohl dies Alzheimer nicht ausschließt, will man an niemandem unnötigerweise neue Medikamente gegen Alzheimer testen. Und siebtens? Für Alzheimer typische Biomarker sind auffällig. Diese sind oft schon Jahrzehnte vor einer SKB positiv, aber die subjektiven Beschwerden erhöhen die Trefferquote. Biomarker dienen der Früherkennung und der Verlaufskontrolle. Ein guter Indikator, dass es sich bei einem geistigen Abbau tatsächlich um eine frühe Phase von Alzheimer handeln könnte, ist der Nachweis von erhöhtem Beta-Amyloid im Gehirn. Diesen Biomarker misst man entweder nach Lumbalpunktion in der Hirnflüssigkeit, cerebrospinaler Liquor, oder durch direkten Nachweis von Beta-Amyloid-Ablagerungen im Gehirn. Hierfür dient ein spezifisches, bildgebendes Verfahren, der sogenannte PET-Scan, der Positronenemissionstomographie, mit speziellen Markern für den Beta-Amyloid-Nachweis. Während ein positiver PET-Scan die Diagnose nicht sicher bestätigt, schließt ein negativer Beta-Amyloid-PET-Scan Alzheimer weitgehend aus. Ein PET-Scan mit Fluorodexyglucose als Marker kann einen gestörten Energiestoffwechsel aufzeigen, wie er für Alzheimer typisch ist, die neuronale Insulinresistenz. Er ist derzeit einer der sensitivsten und spezifischsten Biomarker in der Alzheimer-Diagnostik. Wenn kein PET-Scanner zur Verfügung steht, ist der Nachweis eines beginnenden und für Alzheimer typischen Hirnschwunds mittels MRT, das ist die Magnetresonanztomographie, möglich. Schon in der frühen Erkrankungsphase zeigt sich ein deutlicher Abbau der weißen Substanz, insbesondere im Tractus perforans, sowie ein im Vergleich zu einer gesunden Vergleichspopulation deutlich verkleinerter Hippocampus. Aus diesem Grund könnte in Zukunft insbesondere unter der hier vorgeschlagenen Therapie eine MRT-basierte Volumenmetrie des Hippocampus sowohl in der Diagnostik als auch in der Überprüfung des Therapieerfolgs Bedeutung erlangen. Mit der Diagnose SKB verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit gegenüber Gleichaltrigen, die keine nachlassende geistige Fitness verspüren, dass innerhalb eines Jahres auch klinische Leistungstests auffällig werden. Dieser Wert ist noch höher, wenn zugleich eine positive Familiengeschichte vorliegt, das heißt, wenn es in der Familie bereits einen Alzheimer-Fall gab oder gibt. Dies war in Bradisons Behandlungsgruppe bei einer 63-jährigen Patientin der Fall, die zusätzlich einen genetischen Risikofaktor, das APOE4, vererbt bekommen hatte, der das Alzheimer-Risiko bei ungesunder Lebensweise erhöht. Dennoch oder gerade deshalb wurde sie durch eine Umstellung ihrer Lebensführung geheilt. Die Gefahr, schon innerhalb von nur 7 Jahren die nächste klinische Phase der Alzheimer-Krankheit zu erreichen und sogar dement zu werden, ist gegenüber Gleichaltrigen ohne SKB-Diagnose um das 4,5-fache erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Krankheit in diesem Zeitraum nicht verschlimmert, liegt hingegen unter 50%. Aus all diesen Gründen betrachten manche Wissenschaftler die Bezeichnung SKB als irreführend, denn obwohl die geistige Beeinträchtigung nur subjektiv ist, die Bedrohung ist dennoch real. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Biomarker positiv sind, wie es Jessens Kriterienkatalog für die Diagnosestellung fordert. Dennoch hat die SKB-Diagnostik noch nicht den Weg in die medizinische Praxis gefunden und ist bisher nur der pharmazeutischen Forschung vorbehalten. Viele Spezialisten, darunter zum Beispiel der damalige Leiter des Uni-Geriatrie-Zentrums Essen, Professor Richard Dodel, argumentierten sogar gegen eine Früherkennung, obwohl sie nach eigener Aussage mit bildgebenden Verfahren bis zu 25 Jahre vor Ausbruch der ersten Symptome machbar wäre, und zwar mit der Begründung, dass kein Mittel existiert, das die Krankheit hinauszögert. Er gibt allerdings an derselben Stelle an, dass alle Studien zeigen, dass regelmäßige Bewegung auch das Gehirn länger fit hält. Wenn aber nur eine Pille helfen darf, ist seiner Meinung nach eine Frühdiagnostik nur dazu da, die bloße Neugier zu befriedigen und daher sinnlos. Meine Erklärung von Alzheimer als vermeidbare Mangelkrankheit spricht allerdings eindeutig für eine Früherkennung. Auch Bradisons vorher erwähnte Patientin mit SKB vor dem Hintergrund einer genetischen Belastung wurde früh genug und damit erfolgreich behandelt. Durch die konsequente Behebung der ursächlichen Defizite fanden sich laut Bradison am Ende der akuten, etwa sechsmonatigen Behandlungsphase keine Beta-Amyloid-Ablagerungen in ihrem Gehirn, das Gedächtnis normalisierte sich. Auch ihrem Beruf konnte sie wieder nachgehen. Und sie war kein Einzelfall. In Bradisons Therapiegruppe befanden sich noch zwei Männer, die ein bzw. zwei Jahre subjektiv unter einer zunehmenden und andauernden geistigen Beeinträchtigung gelitten hatten, die sich auch schon beruflich auswirkte. Auch bei diesen beiden Patienten normalisierte sich unter seiner etwa sechsmonatigen Therapie die Gedächtnisfunktion. Indem Bradison die spezifischen Mängel in der Lebensgestaltung der Männer rigoros behob, konnte deren Hippocampus seine Selbstheilungskräfte entfalten, die im natürlichen Potenzial zur Neurogenese und in der Normalisierung des Beta-Amyloid-Stoffwechsels bestehen. Wird die Alzheimer-Krankheit in dieser sehr frühen Phase nicht erkannt und durch ein Beheben der ursächlichen Mängel behandelt, zeigen sich schon bald erste klinisch auffällige Symptome. Es folgt die nächste Phase der Erkrankung.